Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da wiederkommen wird. Amen. Liebe Geschwister, immer wieder neu müssen wir uns den geschichtlichen Hintergrund des Jesaja-Buches vor Augen halten, dem unser heutiger Predigttext ja entnommen ist. Die Worte, die wir gerade gehört haben, werden zu einem Volk gesprochen, das sich seit Jahrzehnten im babylonischen Exil befindet. Wie war es zu dieser nationalen Katastrophe gekommen, das heißt zur Eroberung Israels und zur Deportation vieler tausender Juden? Ein Historiker würde hierauf eine vorsichtige und differenzierte Antwort geben. Die Bibel, namentlich die Propheten, welche im Auftrag Gottes sprechen, nennen dagegen nur einen einzigen Grund für diese Katastrophe: die Sünde des Volkes. Wobei diese Sünde durchaus vielschichtig ist. Götzendienst, das Verlassen des einzig wahren Gottes, selbstherrliches Vertrauen auf die eigene Weisheit und Stärke und drittens soziale Ungerechtigkeit innerhalb der israelischen, der jüdischen Volksgemeinschaft. Lange schaut Gott zu, wie dieses Sündenvirus in Israel grassiert. Immer und immer wieder ermahnt er sein Volk. Aber schließlich erfolgt die Strafe mit Hilfe der Babylonier, welche die geistig-geistliche Führungsschicht in ihr Land verschleppt. Dieses Detail, dass nicht etwa die Bauern und kleinen Leute deportiert wurden, sondern vielmehr die Reichen, die Gebildeten, die Priester und Beamten, dieses Detail ist insofern von Bedeutung, als er gerade diese Leute, die eben genannten, die Hauptverantwortung tragen für den Untergang. Und die nun im Exil anfangen werden, über diesen Untergang und ihre eigene Rolle darin nachzudenken. Und genau das ist es ja, was Gott in dieser ja erzwungenen Auszeit bewirken möchte. Selbstreflexion, Selbstkritik, Einsicht, Reue, Umkehr. Bei verschiedener Gelegenheit schon habe ich Gott als einen großen Pädagogen, ja als den größten Pädagogen überhaupt bezeichnet. Und es ist ja tatsächlich so, Gott erzieht. Gott erzieht sein auserwähltes und geliebtes Volk. Und wenn dann 500 Jahre später Jesus Gott als ja, seinen und unseren Vater bezeichnet, dann ist genau mit dieser Anrede eben auch dieser pädagogische Aspekt impliziert. Denn ist es nicht so? Ein Vater, der seine Kinder nicht erzieht, hört auf, ein richtiger Vater zu sein. Gilt natürlich in gleicher Weise für die Mütter. Fazit: auch in meinem persönlichen Leben ist mein göttlicher Vater gleichzeitig mein göttlicher Erzieher. Doch kehren wir erstmal wieder zurück zu jenen Exiljuden bei the Rivers of Babylon, wo sie da so sitzen. Nein, sie verbringen dort keine schöne Zeit. Nein. Natürlich sitzen sie in keinem Straflager, wie ich mir das als Kind immer vorgestellt habe, wenn vom Exil in Babylon die Rede war. Nein, sie führen ein relativ normales Leben in eigenen Häusern, inmitten ihrer Familien und gehen einer geregelten Arbeit nach. Aber sie sind entwurzelt. Sie träumen von der fernen Heimat. Sie träumen von der guten alten Zeit. Und sie begreifen nach und nach, dass diese vermeintlich gute alte Zeit viel eher eine Zeit der permanenten Sünde und des kollektiven Abfalls war. Und sie stellen sich die Frage, ob jetzt alles aus ist, aus und vorbei, ob sie auf der Müllkippe der Geschichte gelandet sind, ob Gott sich nun, ja, ein neues Volk suchen und zubereiten wird. Verdient hätten sie es ja schon, dass sie, ja, ihren Status als Volk Gottes verlieren. Ja, und da ist er nun, da kommt er nun, der göttliche Erzieher. Er sieht die echte Zerknirschung seines Volkes. Und er tut genau das, was jeder Vater und jede Mutter, was jeder Lehrer und jeder Erzieher tut, tun muss, nachdem die Rüge ausgesprochen ist und die Strafe vollzogen wurde. Gott betont zum einen die Notwendigkeit der Maßnahmen, beteuert aber gleichzeitig, dass damit keine endgültige und ewige Verwerfung verbunden ist. Ganz im Gegenteil. Gott betont, dass er das schuldige Volk nach wie vor liebt, immer lieben wird und dass er ihm sein Versagen nicht mehr nachträgt. Und hoffentlich haben Sie es ja gespürt, habt ihr es gespürt, als wir es gelesen haben. Es sind wirklich wunderschöne, zu Herzen gehende Worte, die wir da lesen dürfen. So schön, dass ich sie unbedingt noch einmal zitieren möchte. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich wieder sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Ja, so redet Gott mit seinem Volk. Und nun folgt noch ein unerwarteter Brückenschlag zur Geschichte von Noah und der Sintflut. Jene Flut, wir erinnern uns, ist ja ein Strafgericht über die Menschheit, so wie das babylonische Exil ein Strafgericht ist über Israel. Und am Ende der Sintflut spricht Gott in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Gott distanziert sich also von der Strafmaßnahme, die er in seinem Zorn über die Menschheit hat kommen lassen. Und analog dazu verkündet er am Ende des babylonischen Exils: So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Auch hier rückt Gott wieder ab von seiner vorher verhängten und vollzogenen Strafe. Liebe Geschwister, man muss nicht erst Theologie studiert haben, um zu begreifen, dass hier an dieser Stelle ganz Erstaunliches über Gott und sein, ja, Innengefühlsleben ausgesagt wird. Da begegnet uns auf einmal ein Gott, der in all seiner Heiligkeit und Vollkommenheit, in all seiner Allwissenheit und Souveränität zuerst Zorn empfindet und danach, sprechen wir es aus, Reue. Ganz so wie ein Mensch, ganz so, wie wir das von uns selbst kennen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Beobachtung und diese Worte und Aussagen an dem Bild kratzen, dass sich so viele von uns von Gott gemacht haben. Aber ich kann euch das eine versichern: Das ganze Alte Testament zeigt uns, der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott. Elkanah. Heinz Günther ist da, weiß sofort, was ich meine. Elkanah, der eifernde Gott, will sagen, der lebendige, der leidenschaftliche Gott. Ein Gott voller Emotion und Temperament, ja. Elkanah, unser Gott ist kein ewig lächelnder, langweiliger, letztlich distanzierter Buddha, wie er so gern überall rumsteht in Blumengeschäften und Wohnzimmern und so weiter. Das ist nicht unser Gott, der lächelnde Langweiler. Nein, Elkanah Elohenu. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, ist eine andere Frage, aber es ist so. Ob es uns irritiert oder begeistert, egal. Voller Gefühl und Hingabe ist übrigens auch der folgende Vers. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. So ist der Gott, mit dem wir Menschen es wirklich zu tun haben. Und übrigens auch im Neuen Testament, bei Jesus, entdecken wir solch starke Gefühlsausbrüche, richtig heiligen Zorn angesichts der Sünde. Denken wir nur an die Geschichte, die wir alle kennen, die Geschichte von der Vertreibung der Geldwechsler und Händler aus dem Tempel. Und diese Vertreibung, das wisst ihr alle, geschieht mit Hilfe einer selbstgefertigten Peitsche. Ja, lest genau nach. Jesus macht sich dran und bastelt sich eine Peitsche und dann geht's auf. Ja, es ist nicht von mir erfunden, könnt ihr alles nachlesen. Ja. Und wir diese Dinge, diesen Zug Gottes und Jesu aus seinem Gottesbild, aus seinem Jesusbild ausklammert oder aussondert, der tut dem Zeugnis der Schrift Unrecht. Und dennoch ist der Zorn Gottes fast nichts im Vergleich zu seiner Liebe und Barmherzigkeit. Man achte nur, ich hab's ja gerade gelesen, man achte nur auf die Wortwahl in den Versen 7 und 8. Da muss man genau hinschauen. Da gibt es zwar einen kleinen Augenblick der Gottverlassenheit, aber eine große Barmherzigkeit, mit der uns Gott wieder bei sich sammelt. Da hat Gott sein Angesicht ein wenig verborgen, um uns danach mit ewiger Gnade zu erlösen. Das sind Gegensätze. Der liebende und lächelnde Vater ist nur ganz, ganz selten zornig. Ja, er ist zornig, das haben wir spätestens heute gelernt, aber das ist nichts im Vergleich zu seiner Liebe. Er straft nur nach einem langen Vorlauf voller Ermahnungen, beinahe wider Willen, auch hier der liebende Vater. Und hinterher tut es ihm fast schon wieder leid. Wohl dem Menschen, der all diese geheimnisvollen Dinge erkennen kann, in echter Ehrfurcht, aber vor allem in unendlicher Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Halt wie ein Vater oder wie eine Mutter, wie ein Lehrer. Ich unterrichte ja auch, das vielleicht noch ganz spontan gesagt, ich unterrichte in der zweiten Klasse. Die Lehrerinnen, Pädagogen wissen, von was ich rede, die Jugend von heute, da muss man schon mal einen Brüller loslassen. Und ich danke dem Herrn, dass er mir eine kräftige Stimme gegeben hat für den Unterricht. Aber hinterher gibt es dann auch wieder was Süßes. Gott gibt uns viel Süßes. Halleluja. Amen.